Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Montagabend, 19 Uhr, das bedeutet, ihr wisst es, es ist höchste Eisenbahn für die Footballerei. Wir haben wieder rezeptfrei unsere Pforten für euch geöffnet und wollen mit euch über Football und die NFL im Speziellen sprechen. Wie immer mache ich das nicht alleine, sondern auch gerne mit dir, Daniel.
Freut mich.
Und Marc ist auch mal wieder dabei. Das freut uns sehr. Lange nicht gesehen. Bist du gut durch die vergangenen Monate gekommen? Marc ist wieder dabei. Marc ist ja ein ausgewiesener Draft-Experte. Deswegen an dieser Stelle, das passt super, zwei Programmhinweise für euch in eigener Sache. Den 26.04., das ist heute in zwei Wochen, den müsst ihr euch ganz rot im Kalender einkringeln. Da gibt es nämlich um 19 Uhr wieder die Live-Drafterei. Da simulieren wir das, was am 29. April in Cleveland erst passiert. Also den Draft könnt ihr euch dann sparen, weil wir euch dann schon wieder verraten, wer welches Team welchen Spieler pickt. Also einige von euch oder viele von euch haben gefragt, es wird wieder eine Live-Drafterei geben am 26.04. um 19 Uhr. Das könnt ihr euch einkringeln. Und an dem Abend davor, am 25.04., das könnt ihr euch auch einkringeln, wird es auch eine Live-Sendung außerhalb des Protokolls geben der Footballerei. Da gibt es nämlich die Footballerei Oscars. In der Nacht von Sonntag auf Montag, vom 25. auf den 26. werden in Los Angeles ja die wirklichen Oscars verliehen und wir nehmen das zum Anlass. Wir haben euch da ja auch schon stark mit einbezogen und euch nach euren Nominierten für die jeweiligen Kategorien gefragt. Da werden wir die Footballerei Oscars verleihen. Bester Film, bester Hauptdarsteller, bestes Make-up, bester Schnitt, das wird großartig.
Ich habe gehört, da ist noch ein großer Auftritt geplant von einem riesigen Star. Habe ich letzte Woche, glaube ich, schon mal ein bisschen angeteasert. Ich glaube, da kommt was, oder?
Ja, es wird auf jeden Fall auch zwei Show-Acts geben. Genau. Sehr schön. Also 25.04., 26.04. jeweils um 19 Uhr seid ihr herzlich eingeladen, uns den Quatsch, den wir hier so veranstalten, uns dabei zu begleiten. Tragt euch das bitte ein. Ansonsten gilt, wir machen das Ganze ja nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Also beteiligt euch bitte fleißig in den Kommentaren. Denn auch heute haben wir euch einen bunten Blumenstrauß geschmückt. Wir werden nochmal über Sam Darnold sprechen, den Trade von den Jets zu den Panthers. Das kam letzte Woche nach eurer Live-Sendung, erst eine halbe Stunde später.
Genau, unglückliches Timing, aber
so haben wir heute auch noch ein Thema. Wir wollen noch ein bisschen über Free Agents sprechen. Es gibt immer noch ein paar namhafte, die nicht in Lohn und Brot stehen. Wer ist das eigentlich und wie kommt das? Und, das habt ihr dem Sendungstitel entnommen, wir stellen sechs Klammer auf, wilde Klammer zu, Thesen auf, was denn da tatsächlich jetzt passieren könnte, unserer Meinung nach, am 29. April im Draft. Da hat sich jeder von uns zwei Thesen überlegt und den anderen jeweils immer nur so einen Satz hingehauen. Also was sich dann genau dahinter verbirgt, das wissen wir auch nicht, aber vor allem da seid ihr natürlich besonders nochmal dazu aufgerufen, eure wilden Theorien auch in den Chat zu posten oder vielleicht dann Feedback zu geben, was sich Daniel oder Marc oder was sich Kutsche so überlegt hat. Aber dann lasst uns doch mal Prost erstmal. Wir müssen trinken, das ist wichtig.
Cham.
Cham auf euch. Wir hoffen, ihr seid gesund. Ein Dank an dieser Stelle an König Pilsener, wie immer.
Gibt's da Tee bei dir, Marc, oder was war das?
Ja, heute ist Tee, weil ich bin ein bisschen angeschlagen von der Stimme her. Ich weiß auch nicht, wieso, aber da habe ich auf Tee zurückgegriffen.
Zu viele Videokonferenzen, das ist das Problem.
Ja, es ist Homeoffice ist eine Qual für die Stimme.
Ich hätte gerade zu viel gefeiert am Wochenende oder so, aber ja. Scheinbar ja nicht. Aber
geht ja nicht.
Immer also, nur bis 20.30 Uhr. Hochdruck bis 20.30 Uhr, da muss man ja leider nach Hause. Genau, wir müssen heute auch bis 21 Uhr zu Hause sein, das schaffen wir aber. Lasst uns einsteigen. Sam Darnold ist das Thema. Ihr wisst das alle, ist jetzt nicht mehr Quarterback der Jets, sondern jetzt Quarterback der Carolina Panthers. Die Jets erhalten einen 6-Runden-Pick im diesjährigen Draft sowie einen 2- und 4-Runden-Pick im 2022er Draft. Frage an euch beide, wer ist denn der Gewinner dieses Drafts? Ich finde, es ist relativ wenig Kapital für einen Draftpick, den die Jets damals, ich glaube, Position 3 geholt haben. Jetzt bekommen sie nur erstmal einen 6-Runden-Pick. Wie beurteilst du diesen Trade?
Ich glaube, der Der große Gewinner ist Sam Darnold. Also der war in einer unangenehmen, wirklich unangenehmen Situation. Die Jets an 2 war sehr sicher, dass sie einen Quarterback draften. Mit der Vorgeschichte, die er jetzt hatte in den letzten Jahren, wo er einfach nicht überzeugt hat, wo er Geister gesehen hat, wo der Glaube an ihm wirklich geschwunden ist. Scheinbar ist auch das neue Trainerteam nicht hundertprozentig von ihm überzeugt. Und der hätte eine ganz unglückliche Rolle da spielen können in irgendeinem Zweikampf mit einem neuen Quarterback, wo er dann am Anfang so ein bisschen vielleicht spielt, sogar Starter ist und dann irgendwann ersetzt wird. Also glaube ich, ist für ihn der Weg nach Carolina das Beste, was ihm hätte passieren können. Da hat er eine potente Offense, er hat einen super, super starken Running Back, der ihm einfach auch Zeit geben wird, weil der immer für Plays gefährlich ist und immer darauf geachtet werden muss. Damit kriegt er Zeit, damit kriegt er eine Möglichkeit. Und ich glaube, es ist wirklich noch nicht am Ende und wir werden sehen, in einem Jahr, ob Carolina nicht einen großen Glücksgriff gemacht hat. Ich finde, bei den Jets und bei Carolina kannst du nicht wirklich von Gewinnern oder Verlierern sprechen. Das können wir in einem Jahr sagen. Die Jets haben an hoher Position sehr viel Draftkapital verloren, haben einen Quarterback, der ihr Gesicht der Franchise sein sollte, der nicht funktioniert hat in irgendeiner Form. Die sind irgendwie schon Verlierer, haben, glaube ich, mehr rausgeholt, als sie erwartet haben. Von daher, das ist so ein bisschen die Situation, die wir haben. Der Gewinner auf jeden Fall ist Sam Darnold.
Du wirst übrigens gefragt, wie du eine Wette verloren hast.
Wegen den Bears Pullover. Ja. Nee, ich bin Chicago Bears ist für mich eines der ältesten, spannendsten Franchises. Von daher, ich.
Wir haben auch schon festgestellt, durch das Orange gehst du mit der Kulisse so in einen über quasi.
Nee, also das, was ich nicht anziehen würde, ist, was du anhast. Also die Raiders.
Ja, gut, das geht ja als Chiefs-Fan nicht.
Genau, aber
Bears also, andere. Du hast keine Wette verloren, nein, sondern du magst die Bears einfach nur gerne. Und wir stellen fest, Orange also steht dir hervorragend.
Sehr schön.
Marc, wie beurteilst du die Situation um Sam Darnold? Meinst du, Matt Rhule und Joe Brady bekommen den besser hin, als es ein Adam Gase geschafft hat?
Also, er wäre zumindest mal nicht der Erste, der nach Adam Gase einen Aufstieg in der NFL schaffen würde. Also, ich glaube, das prominenteste Beispiel sehen wir jetzt seit etwa 2 Jahren ist Ryan Tannehill, der nach Adam Gase jetzt bei den Titans zu ja, eigentlich einem Top-10-Quarterback in der NFL, zumindest auf jeden Fall zeitweise geworden ist. Ich sehe das eigentlich ähnlich wie Daniel. Der größte Gewinner ist Sam Darnold, der bei den Jets, glaube ich, nie mehr glücklich geworden wäre. Jetzt natürlich sowieso nicht, wo sie an 2 ja sehr, sehr, sehr wahrscheinlich einen Quarterback nehmen werden. Ich finde, die Panthers waren so der große Verlierer, als die 49ers getradet sind auf 3. Da war irgendwie so klar, okay, mit einem Quarterback auf 8 ist es auf jeden Fall schon mal deutlich unwahrscheinlicher geworden für die Panthers. Und der Darnold-Trade war dann so die Reaktion darauf. Ich glaube, und es wurde ja auch viel berichtet, dass die Panthers bei einem anderen Quarterback, glaube ich, nochmal deutlich interessierter waren und gewesen wären, über den wir gleich auch noch sprechen werden. Und ich glaube, durch die Ereignisse der jüngeren Geschichte, sagt man das überhaupt so, mussten sie, glaube ich, einfach reagieren und haben dann gesagt, okay, Darnold ist verfügbar, er gibt uns Potenzial auf jeden Fall auf der Position, dass wir in Teddy Bridgewater auch nicht mehr sehen nach der ersten, letzten Saison wahrscheinlich bei den Panthers.
Ja, wobei er so einen fetten Vertrag bekommen hat, ne? Also wird auch nicht so einfach, den loszuwerden.
Er hätte nächstes Jahr gibt es, glaube ich, die Möglichkeit für die Panthers, wo sie ihn mit relativ wenig Dead Cap Space entlassen können. Es war ja von vornherein nur ein 3-Jahres-Vertrag, aber es wird, glaube ich, auch schwer, ihn loszuwerden, wenn sie ihn wirklich loswerden wollen. Also ich glaube, es ist eher so ein Fairness-Ding, dass sie ihm sagen wollen, okay, du bist ein guter Typ und wir wollen, dass du irgendwo die Chance hast, Starter zu sein, aber bei uns wirst du es wahrscheinlich nicht sein. Deswegen kannst du dir ein Team suchen. Aber wenn es überhaupt ein Team gibt, das ihn haben will für den Vertrag und für den Preis, den vielleicht auch die Panthers haben wollen, ist halt auch fraglich. Deswegen mal schauen, wie sich das entwickelt bei den Panthers.
Ben NFL schreibt auf YouTube, ich hätte Minshew genommen, Arnold vielleicht höheres Ceiling, aber null Entwicklung über 3 Jahre. Ich bin ganz gespannt auf diese Connection mit Robbie Anderson. Die haben ja schon bei den Jets zusammen gespielt. Er ist ja bekanntlich letzte Saison, glaube ich, zu den Panthers gegangen. Also das fand ich immer gut. Also Anderson mag ich als Receiver. Also hat er zumindest schon mal irgendwie eine Waffe, die er schon mal von früher kennt, ne?
ich glaube, eine ganz andere Offense als bei den Jets. Also da war Robbie Anderson teilweise der einzige Receiver, den er hat. Jetzt hat er einfach wirklich ganz andere Möglichkeiten da und da gibt es auch keine Ausreden mehr. Also ich glaube, am Ende Adam Gase als Head Coach, der zwar als Quarterback-Flüsterer bekannt ist, aber irgendwie in den letzten Engagements das nicht mehr wirklich zeigen konnte. Und auf der anderen Seite hatte er bei den Jets auch keine ordentliche O-Line, keine so richtig guten Receiver, viel Verletzungen. Also ich glaube, am Ende ist es so, dass das einfach eine unglückliche Zeit war, die nicht funktioniert hat. Und dann einen frischen Start, nochmal wirklich motiviert reinzugehen, hat jetzt die Jahre NFL-Erfahrung da, der weiß, wie schnell es ist, was passiert. Also ist, glaube ich, echt gefühlt sich so ein bisschen an wie so ein Rookie-Start, aber mit super viel mehr Erfahrung. Von daher, also ich glaube, da können wir auch ähnlich wie Ryan Tannehill, ich finde das Beispiel finde ich super, können wir wirklich in einem oder zwei Jahren sagen, ey, das hat hundertprozentig geklappt und das konnte der Franchise-Quarterback sein, den sie seit Cam Newton dann nicht mehr hatten.
Cam Newton. Prost auf euch. Na, vor allem kommt er jetzt in eine Franchise, die ja Erfolg will, also auch kurzfristigen Erfolg. David Tepper ist, glaube ich, derjenige, der jüngst, oder die Panthers waren die letzte Franchise, die verkauft wurden.
Ja.
Der hat ordentlich Geld dahingelegt und er sagt ja auch immer, er will jetzt auch Erfolg, auch bald.
Ja, also, aber auch noch ein Christian McCaffrey. Also wir gucken uns die ganzen Running Backs an. Welcher Running Back hat mehr als 3, 4, 5 richtig gute Jahre im Tank? Also Christian McCaffrey wird an seine Grenzen kommen. Und den jetzt nochmal sozusagen dann noch die letzten 2 Jahre, wo er vielleicht nochmal wirklich Performance gibt, mal gucken, wie er nach den ganzen Verletzungen in der letzten und vorletzten Saison dann wieder zurückkommt. Aber das ist, glaube ich, auch die letzte Chance, mit McCaffrey dann wirklich erfolgreich zu sein.
Ushan De Luca schreibt noch, nach den letzten Minshew-Fotos müsste jedes Team interessiert sein. Definitiv. Also Weltklasse, diese Frisur.
Aber ich finde Ryan Fitzpatrick und Minshew in einem Team würde ich mir wirklich, wirklich gerne ansehen.
Ja, also, aber auch da können wir wissen es nicht, also zusammen mit Revolver Chris mache ich ja die Footballerei-Oscars, wir werden überrascht sein, du wirst uns die Briefumschläge reinreichen und so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Academy in der einen oder anderen Kategorie dann auch Gardner Minshew gewinnen lassen muss. Also der beste Haarschnitt kann eigentlich nur an Gardner Minshew gehen.
Nach dem Bild, was heute oder gestern in den Social Media Kanälen gegangen ist, hat Johannes Strate auch reagiert und hat gesagt, er nimmt sich das als Vorbild für sein Bühnenoutfit 2021, 2022 dann. Ich bin sehr gespannt.
Wir sehen sehr viel Marc auch gut vorstellen. Also so oben ist ja schon so ein bisschen und jetzt noch hinten ein bisschen lang. Du bist auch so ein
Minshew-Typ. Das ist auch ein Vorbild für mich, nicht nur in der Hinsicht.
Machst du denn auch Nackt-Yoga, oder?
Was meinst du?
Machst du auch Nackt-Yoga? Also Gardner Minshew ist ja für seine Yoga-Sessions nackt in der Kabine bekannt.
Nee, ich glaube, da fehlt mir noch das nötige Selbstvertrauen. Das hat er sich, glaube ich, in ein paar erfolgreichen Jahren angeeignet. Vielleicht muss ich da auch noch mal in den Profisport einsteigen.
Der Dietzinger schreibt noch, mit den ganzen Quarterbacks hin und her, jetzt wisst ihr, warum die Packers letztes Jahr Jordan Love geholt haben, ohne dass sie einen brauchten. Was man hat, das hat man. Und Brumons fragt noch, sollten die Bucks nicht auch langsam mal einen Quarterback holen? Das macht sicherlich Sinn. Aber unsere Thesen, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, die kommen ja erst noch.
Aber die Bucks-Frage finde ich nochmal ganz kurz aufzunehmen. Also alle Quarterbacks, die hinter Tom Brady in New England es versucht haben, sind, also es hat angefangen von vor 10 Jahren, gescheitert, dass 20, diese Karriere immer weitergegangen ist. Und von daher, ich glaube, hinter Tom Brady als Quarterback gedraftet zu werden, ist jetzt nicht das Ziel so vieler Quarterbacks, weil sie ja nie wissen, wann sie vielleicht möglicherweise drankommen würden.
Und auf installiert folgen, schreibt noch auf Twitch, hallo Twitch, ich hau einen raus, die New Orleans Saints holen an der 28. Stelle Quarterback Kyle Trask. Kommen wir auf jeden Fall später noch zu, auch zu unseren Thesen, da seid ihr natürlich auch aufgerufen, fleißig mit uns in die Glaskugel zu schauen. Erst noch ein unerfreulicheres Thema, Deshaun Watson. Ihr wisst es, da gibt es nicht ganz so schöne Nachrichten rund um den Quarterback der Houston Texans. Da geht es um sexuelle Nötigung. 22 Klagen von Frauen gibt es mittlerweile schon, die ihn wegen sexueller Nötigung angezeigt haben, sagt man da wahrscheinlich. Und der Sportgigant Nike hat jetzt sich auch erstmal von ihm getrennt, lässt den Vertrag ruhen. 8 Millionen sollen sie ihm wohl im Jahr gezahlt haben. Seit 2017 läuft der Vertrag. Also so die Nachrichten rund um Deshaun Watson, die eigentlich bis vor ein paar Wochen positiv waren. Da hieß es dann immer, wo geht er denn nun hin? Und war das eigentlich so das heißeste Eisen auf dem NFL-Transfermarkt? Für ihn sieht es immer düsterer aus.
Ich glaube, die ganze rechtliche Geschichte wollen wir gar nicht bewerten oder benennen. Am Ende ist es schon ein Ausrufezeichen, wenn die Sponsoren sagen, wir wollen nicht mehr mit dir zusammenarbeiten oder wir ruhen den Vertrag.
Nicht nur Nike, ne?
Es ist nicht nur Nike, sondern es sind am Ende mehrere Sponsoren, die abgesprungen sind. Ganz viele lokale Sponsoren aus der Umgebung direkt, die er hatte, die gesagt haben, wollen wir nicht weitermachen, fühlen wir uns nicht wohl bei. Also da ist auf jeden Fall ein Effekt da. Ich glaube, das wird ganz wichtig, hast du auch schon gesagt, das Trade-Interesse von, wir hatten eben gerade Carolina, wir hatten die Jets, wir hatten Miami in irgendeiner Form, die da mit im Rennen waren und drüber nachgedacht haben, was sie zeigen wollen. Da ging es ja um 3 Erstrunden-Picks und plus X in irgendeiner Form. Und das ist alles wirklich definitiv zurückgefahren. Aktuell gibt es kein Interesse. Man wartet ab und ich glaube, genau das müssen wir auch machen. Also am Ende gucken wir, was draus wird. Das kann nach so vielen anderen Spielern, also wir haben es bei Antonio Brown festgestellt, wir hatten Big Ben in den 2000ern und ganz viele andere NFL-Spieler, die negativ kriminell aufgefallen sind. So wirkt es jetzt aktuell zumindest, dass es da in eine ähnliche Richtung gehen kann. Ich glaube, völlig offen, wir kennen das amerikanische Justizsystem und was da an Möglichkeiten da sind. Völlig unklar, was die NFL macht. Die investigiert auf jeden Fall auch. Also die ist hinterher, guckt sich an, was da passiert. Und dann werden wir in ein paar Wochen wissen, was da ist. Meistens gibt es dann ja eine Sperre in irgendeiner Form. Aber ist natürlich aktuell völlig unklar zu sehen, was daraus wird.
Kojo 93 schreibt auf Twitch noch was völlig Richtiges. Ja, aber Hill, Peterson sind schon länger am Prügeln und Würgen gewesen und inzwischen auch wieder bei Nike bzw. Adidas. Also ist ja leider nicht der erste Fall in der NFL in diese Richtung.
Definitiv, aber ich glaube, da haben wir ein wirklich großes Thema. Genau das gibt es in wirklichen Fällen mit vielen Marken in andere Richtungen. Ist Nike auch mit Kaepernick und Co. super, super aktiv zu versuchen, die Rechtssituation von Schwarzen, von Frauen, von ganz vielen anderen Themen zu verbessern. Also die sind ja, das ist also ein unglaublich schwieriges Thema und ich glaube, wir hängen da fest in einer rechtlichen Situation, die wir nicht lösen können, die wir nicht wirklich einschätzen können. Und daher muss man unglaublich vorsichtig dabei sein. Es ist aber einfach unschön, dass die NFL und die Stars, die es da gibt, die ja von der Highschool irgendwie immer im Licht sitzen und sehr viel gedeckt wird, so vom Gefühl her, dass das immer wieder passiert. Es ist schade und traurig.
Andreas Gestel stellt noch eine Frage. Marc auf YouTube, hat Watson noch eine Chance in der NFL? Vermögen wir das zu beurteilen aktuell?
Ich finde tatsächlich die rechtliche Lage und was noch alles aufgearbeitet wird und werden muss auf jeden Fall, ist, glaube ich, so undurchschaubar, dass man gar nicht richtig einschätzen kann, wie das in Zukunft weitergehen soll. Also es ist jetzt klar, dass es einen Prozess geben wird, dass immer weiter dass sich Zeuginnen und Klägerinnen äußern werden und dass auch möglicherweise dann Deshaun Watson, der ja sich momentan von seinem Anwalt öffentlich vertreten lässt, möglicherweise zu einem Statement gezwungen sein wird. Ich finde das zum momentanen Zeitpunkt super schwer einzuschätzen und finde auch gar nicht, dass das Thema sein sollte bei der ganzen Geschichte. Ich finde, es geht gerade gar nicht irgendwie um einen Sportler oder eine Franchise, was auch immer da noch alles dranhängt. Es geht ja tatsächlich nur um diese Person, Deshaun Watson, und diese Frauen, die ihn beschuldigen. Und ich finde, da die Diskussion auszuweiten und gleich auch drüber nachzudenken, okay, was bedeutet das alles für die Texans, finde ich schwierig irgendwie, sage ich mal.
Ja. Wir werden es weiter beobachten, natürlich. Aber es ist natürlich alles andere als ein erfreuliches Thema. Viel Grund zur Freude, wenn auch auf anderer Ebene, haben weiterhin ein paar Free Agents, die immer noch
grandiose Überleitung.
Ja, soweit es geht. die immer noch ohne Arbeitspapier dastehen, Stand jetzt. Wir haben mal ein paar die namhaftesten rausgepickt. Unter anderem sind dabei Richard Sherman, Antonio Brown, Alex Smith, Blake Bortles, wie auch immer das passieren konnte, Todd Gurley, Le'Veon Bell, James Conner, Rex Burkhead und. Ich glaube, das ist relativ einfach zu erklären, dass die NFL-Teams jetzt erstmal den Draft abwarten, ob sie da ihre Needs gefüllt bekommen und wenn nicht, dann füllen sie es halt doch nochmal irgendwie mit gestandenen Spielern auf. Auf der anderen Seite, bei den Namen, die ich jetzt gerade mal geploppt habe, meint ihr, wir sehen einen von denen vielleicht auch gar nicht wieder, weil sie einfach gar keinen Vertrag mehr bekommen?
Ich glaube, wir hatten ja so ein paar Situationen. Richard Sherman ist, glaube ich, wirklich eine Preisfrage für einige Teams. Ich glaube nicht, dass wir ihn bei den 49ers wiedersehen. Ich glaube aber, dass es insgesamt ein Thema wird, wie gut die Teams wirklich im Draft da Ersatz finden und dann entscheiden, ob sie ihn noch mitnehmen. Ich glaube, Antonio Brown steht kurz vor der Unterschrift bei den Tampa Bay Buccaneers, bei unserem Glück, eine halbe Stunde nach der Sendung, würde ich sagen, kommt dann was raus. Aber das war in den letzten Tagen in den US-Medien so, dass es da wirklich nur noch um Details ging, dass Antonio Brown sich auch schon mehr oder weniger geäußert hat. Und dann haben wir eben neben Blake Bortles eine riesige Menge an Running Backs. Und da wissen wir selbst, dass der Wert und das, was die Teams ausgeben wollen, für einen Running Back massiv zurückgegangen ist. Die Qualität wird da außer einige Superstars sehr, sehr, sehr wenig geschätzt und es wird immer weniger. Und ich glaube, dass das alles Running Backs sind, wo man gucken muss, wie sie sich entwickeln und wie viel Geld sie haben wollen. Le'Veon Bell hatte seinen großen Payday bei den Jets, hat im letzten Jahr versucht, mit ganz wenig Geld einen Ring zu gewinnen, hat das nicht geschafft, wird wahrscheinlich auch gucken, dass er bei irgendeinem Team als zweiter Running Back unterkommt. Denn James Conner finde ich vielleicht den sogar spannendsten aus der ganzen Ecke, hat bei den Steelers gezeigt, dass er kann, war jetzt aber auch nicht mehr ganz oben mit dabei und da war es nämlich immer echt interessant, was für Optionen gibt es und die wird es erst nach dem Draft dann geöffnet geben und zeigt aber ganz genau, wie die Entwicklung weiterhin zur Quarterback-Liga, weniger Running-Back-Liga. Da haben wir eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren schon hatten, die einfach weiter zunimmt.
Bei Le'Veon Bell habe ich gelesen, er würde wohl so einen Zweijahresvertrag fordern für 6 Millionen, 5 garantiert. Ist immer noch wahnsinnig viel Geld, aber wenn man mal vergleicht, damals, als er dann ausgesetzt hat, da ging es um deutlich mehr Millionchen. Ne? Also der hat sich echt so rückblickend so richtig verpokert, Marc, ne?
Ja, ich finde, also gefühlt Le'Veon Bell fordert, Punkt, Punkt, Punkt. Die Headline hat man gefühlt jedes Jahr jetzt gehabt. Ich finde, es gibt wenige Spieler, wo die Forderung und die sportliche Leistung irgendwie in den letzten Jahren so auseinandergegangen sind. Er hat sich, glaube ich, einfach verzockt damals, als er, wann war das, vor 3 Jahren, glaube ich, jetzt, oder ja, dann 2,5, gesagt hat.
Die Saison hat er, glaube ich, ausgesetzt, ne?
2018 mal ausgesetzt, ja. Genau.
Ja. Genau, dass er gesagt hat, genau, ich setze aus und ich kenne meinen Wert und ich für den Wert, den ich hier bei den Steelers bekomme, möchte ich nicht spielen. Und dann spielt er halt einfach Running Back und so wie Daniel sagt, das ist eine Position, die relativ leicht zu ersetzen ist, beziehungsweise die von den Teams auch gerne leicht ersetzt wird und wo dann auch viele junge Spieler nachkommen, die dann für ein paar Jahre gute Zahlen abliefern. Und dann möglicherweise durch Verletzungen oder Ähnliches auch wieder in die Knie gezogen werden. Ich finde auch, James Conner ist ein super interessanter Spieler, der auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte, immer wieder in seiner noch jungen Karriere. Ich glaube, das ist ein guter Typ für den Lockerroom. Also ich glaube, jeder kennt ja die Story, woher er kommt. Ich glaube auch, dass er bei den Steelers dem Team, der Offense gut getan hat, sich super mit den anderen jungen Spielern verstanden hat. Ich glaube, das wäre so einer, den man vielleicht so als zweiten Running Back in seinem Team für relativ wenig Geld installieren könnte. Und die Quarterbacks finde ich tatsächlich auch immer interessant. Also Blake Bortles, der soll ja vom Multimillionenvertrag in Kanada stehen. Nein, Spaß, Blake Bortles wahrscheinlich eher nicht so, aber so jemand wie Alex Smith, der, glaube ich, als Veteran hinter einem vielleicht sogar Rookie-Quarterback bei den Jaguars, Jets, vielleicht sogar 49ers, wenn sie Garoppolo traden sollten, durchaus auch nochmal ja, den jungen Spielern was zeigen kann, so ein bisschen Erfahrung mitgeben kann. Das hat, glaube ich, in der Vergangenheit auch immer ganz gut funktioniert. Und genau, Antonio Brown, wenn der nicht bei den Buccaneers landet, wird er, glaube ich, nirgendwo mehr landen. Ich glaube, der braucht Tom Brady irgendwie. Er braucht diese Präsenz dieses Überspielers, der ihn irgendwie auch ein bisschen zurückhalten kann und ihn ein bisschen klein halten kann, sage ich mal, damit er nicht neben dem Feld für Aufmerksamkeit sorgt.
Aber so gerade bei Alex Smith, das verstehe ich gar nicht, weil ich habe gelesen, dass Alex Smith und Urban Meyer irgendwie auch eine gemeinsame Vergangenheit haben. Also die kennen sich auch tatsächlich und die haben den First Overall Pick. Sie werden höchstwahrscheinlich einen Quarterback holen, hoffe ich, und höchstwahrscheinlich auch Trevor Lawrence. Warum man den nicht jetzt schon mit einem Vertrag ausstattet? Du hast immer noch Gardner Minshew, keine Frage.
Ich glaube, das ist der Schlüssel. Also ich glaube, dass der Gardner Minshew-Thematik, wenn sie jetzt Alex Smith holen, wissen alle, die müssen Gardner Minshew loswerden. Dann sinkt sein Trade-Potenzial, was sie da haben. Also behalten sie es erstmal so, sagen wir, haben zwei Quarterbacks und wir warten mal ab und wenn das richtige Angebot reinkommt, dann machen wir es. Ich glaube, da ist ganz viel Verhandlungsmasse, die du verlierst, wenn du dem einen dritten Quarterback holst, wo klar ist, du willst Gardner Minshew loswerden. Also ich glaube, das ist ein bisschen Taktik.
Aber im schlimmsten Fall wird dir Alex Smith vor der Nase weggeschnappt und dann musst du halt mit Blake Bortles plötzlich bei den Jaguars wieder leben. Das wäre was.
Ich glaube, sie werden an Position 1 einen Quarterback draften, der NFL-ready ist und der von Spieltag 1 spielen kann. Von daher, auch das wäre nicht so schlimm. Ich glaube, das ist ist dann ein Thema, wo sie reingehen können. Aber dann lieber einen Trade machen, wo sie noch einen guten Kollegen für die Offensive Line bekommen. Also am Ende ist der, glaube ich, wichtiger als der zweite Quarterback in dem Team.
Peter Gänger schreibt noch, Bortles kann ich mir in der CFL vorstellen. Wisst ihr, wo ich mir den gut vorstellen kann? In der ELF.
das wäre
ein
Fan.
Träumchen, oder? Wenn die Hamburg Sea Devils Blake Bortles verpflichten und er sitzt dann hier irgendwann. Ja. Ich glaube, da wäre ich aufgeregt. In der Sendung kann ich nicht dabei sein. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und dann habe ich noch was Schönes hier. Ich glaube, das war auch Peter Gänger. Finde ich es wieder. Ah ja, der schreibt, beide Backup-Quarterbacks der Bucks haben auch keinen Vertrag. Das habe ich auch gelesen. Blaine Gabbert ist auch zum Beispiel noch ohne Vertrag. Für den das ja auch einfach ein Cinderella-Märchen ist, dass der nochmal die Super Bowl gewonnen hat.
Ich glaube, es ist bei ganz vielen von denen, die da mit reingelaufen sind, die am Ende super glücklich sind. Aber ich glaube, bei den Bucks geht es wirklich um jeden Dollar und die versuchen irgendwie alle Verträge so hinzukriegen, dass sie dieses Team beibehalten können. Und zweiter Quarterback war jetzt nicht die Priorität und zur Not holen sie sich aus der fünften Runde noch einen Quarterback. Und die wissen auch, wenn Tom Brady nicht spielt, dann ist die Chance auf den nächsten Ring relativ gering. Also das ist, glaube ich, ein Risiko, was man eingeht. Sobald sich Brady verletzt, ist das Träumchen dann auch vorbei.
Gut. Rex Burkhead, über den würde ich noch kurz sprechen. Alle, die Fantasy Football gerne spielen, werden Rex Burkhead kennen. Weil wenn nichts mehr geht und irgendwelche Spieler eine Bye-Week haben oder verletzt sind, dann holt man sich Rex Burkhead und hofft, dass er plötzlich wieder 2-3 Touchdowns macht. Der war ja schwer verletzt, ist auch, glaube ich, schon 33 oder so. Aber der könnte auch noch mal irgendwo unterkommen, oder? Wie beurteilt ihr Rex Burkhead? Ich finde den Namen allein schon so geil, deswegen will ich den hier nochmal
probieren. Also als sehr großer Patriots-Sympathisant, muss ich zugeben, war einer der essentiellen Running Backs neben James White, das glaube ich auch noch Free Agents, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat man da zwei Spieler, die sehr die für Tom Brady typisch sehr vielseitig sind, auch laufen können, auch kurze Pässe irgendwie fangen und ist bestimmt jemand, der passt. Ich glaube, der muss hundertprozentig ins System passen. Ich glaube, dann könnte das funktionieren. Wäre jetzt, wenn Fournette nicht unterschrieben hätte bei den Bucks, so ein Kandidat für da irgendwie mit hinkommen, hätte ich gedacht. Ansonsten in den typischen Reihen des Coaching-Trees von Bill Belichick würde ich aufpassen. Also ich kann ihn mir in Miami vorstellen, ich kann ihn mir auch überall anders vorstellen, wo Kollegen jetzt sind, die vorher in New England waren, also sowas wie Giants oder so, da könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Sehr gut. Kommen wir zum Draft, zum Titel dieser Sendung, 6 Thesen zum NFL-Draft. Wie gesagt, für diejenigen, die ein bisschen später eingeschaltet haben, wir haben uns alle in unserem stillen Kämmerlein 2 Thesen überlegt. Jeweils, wenn ihr eine schöne These habt, seid ihr herzlich eingeladen, sie in die Kommentare zu schreiben. Vielleicht erstmal ganz allgemein, Marc, wie bewertest du die sportliche Klasse 2021 und was meinst du so im Vergleich zu vergangenen Drafts? Wie wild wird's? Meinst du, es wird wilder als in der Vergangenheit oder hast du das Gefühl, ja, so wild wird's gar nicht? Es gibt schon wieder so viele schöne Diskussionen, aber am Ende könnten wir vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht sein, dass es doch gar nicht so viele Trades und Überraschungen gibt. Also wie bewertest du so ganz allgemein erstmal den diesjährigen Draft?
Also ich finde Draft-Saison, also die Wochen und Monate zwischen Super Bowl und Draft sind, finde ich, immer so die wildesten in der NFL-Medienlandschaft. Weil es fängt immer so relativ gediegen an, auch so in den Mock-Drafts ist ja immer eigentlich so, dass man macht keine Trades und so. Man denkt so, okay, geht so die Draft-Order ab, wer könnte wohin passen, wer nimmt vielleicht einen Quarterback, wer nicht, welcher Spieler fällt ein bisschen. Und dann dreht das irgendwann so frei, dass alle Leute immer denken, oh, jetzt auf 4 wird getradet, auf 5 wird getradet, die Dolphins traden auch nochmal nach hinten, die Lions, die nehmen jetzt nochmal. Also ich finde, das ist jedes Jahr irgendwie immer so, dass die Leute, oder also wie gesagt, in den einschlägigen Seiten und Portalen und so, viele Leute sich dann ganz wilde Sachen ausdenken und es auch viele Gerüchte gibt und all diese Gerüchte werden dann irgendwie so in den Kopf gesetzt, dass man das Gefühl hat, es müsste wieder wild werden. Ich glaube, auch dieses Jahr wird es dann relativ, ja, entspannt, glaube ich, auch durch den Draft gehen. Also es ist ja immer noch die Frage, okay, was passiert mit dem 4. und 5. Quarterback in der ersten Runde, wenn denn überhaupt wirklich so viele weggehen, aber das ist ja sehr wahrscheinlich. Also wo gehen die hin und an welcher Stelle? Wer tradet vielleicht dafür nochmal hoch? Das sind, glaube ich, so noch die großen Fragezeichen und danach können es relativ entspannt weitergehen, würde ich mal behaupten. Und so kleine Trades gibt es ja immer mal, also dass jemand irgendwie 3, 4 Picks nach oben geht oder vielleicht sogar nur 2, um ein Team zu überspringen. Insgesamt finde ich die Draft-Klasse dieses Jahr irgendwie sehr offenslastig. Wir haben einmal die 5 Quarterbacks. Wir haben nicht so eine gute Running Back Class. Also es gibt so 1, 2, 3, wo man auf jeden Fall sagen würde, okay, die haben Starterpotenzial sofort und danach da ein paar Gadget-Player, aber jetzt nichts im Vergleich zu vor ein paar Jahren und also eher so in Richtung letztes Jahr, wo es ja auch keine über Running Backs gab. Und es gibt wieder eine brachial gute Wide-Receiver-Klasse, es gibt einige gute Offensive-Tackles, es gibt einige gute Interior-Offensive-Linemen, das sich auch durch den Draft durchzieht, wo man noch in den späteren Runden welche bekommen könnte. Und in der Defense, im Pass-Rush, Interior-Defensive-Line ist ganz schwach dieses Jahr, da wird es möglicherweise nur einen Defensive-Tackle geben, was es seit wahnsinnig vielen Jahren, glaube ich, nicht mehr gab. Es gibt nicht so richtig gute Safeties. Es gibt ein paar gute Cornerbacks auf jeden Fall. Ich glaube, die werden auch in der ersten Runde eine große Rolle spielen. Von daher, ja, wie gut sie dann im Vergleich zu anderen ist, finde ich dann gar nicht so zu bewerten. Ich glaube, es ist eher so, welche Positionsgruppe ist stark und welche ist eher nicht so stark im Vergleich zu den vorherigen Jahren.
Du warst ja auch immer ein großer Anhänger des Combines. Du hast ja auch, ich glaube, als einziger von uns immer alle 4, 5 Tage des Combines angeguckt. Der ist jetzt weggefallen, Daniel. Es gibt nur diese Pro Days. Einige machen jetzt, glaube ich, in dieser oder kommende Woche auch noch einen zweiten Pro Day. Auch um wahrscheinlich mal wieder ins Gespräch zu kommen, um irgendwie Tape zu generieren. Also was meinst du, dieser Faktor, keine Combine, alles ein bisschen kleiner, alles so ein bisschen Pandemie reduziert. Welchen Einfluss hat das letztlich dann auf den Draft?
Ich glaube, dass, und stimme ich Marc total zu, das Medienecho um diese ganzen Themen herum ist eben das, was groß ist. Ich glaube, die Gespräche und die Informationen, die Scouts und Headcoaches von solchen Events bekommen, von Pro Days, auch vom Combine ehrlicherweise, sind relativ begrenzt. Also wenn die über Jahre das Tape aus dem College sich angucken, dann ist das was anderes. Ich glaube, dass dieses Jahr eine Sache ist, dass wir im letzten Jahr einige Spieler haben, die gar nicht gespielt haben, relativ viel weniger Spiele hatten im College. Das heißt, es gibt weniger Tape. Das spricht eigentlich dafür, dass diese Pro Days wichtiger sind. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wenig Coaches sich dann völlig von einem Spieler, den sie vorher gut fanden, abwenden, nur weil der Pro Day jetzt nicht so gut war. Ich glaube, dass die Bedeutung dieser ganzen Tage eher weniger ist. Ich glaube, es ist medial ein super wichtiges Thema und es geht eben darum, den Spieler kennenzulernen. Also ich glaube, es gibt sehr viel um Charakter, sehr viel um Kennenlernen. Funktioniert das? Kann der mit mir und meinem Team in irgendeiner Form uns nach vorne bringen? Darum geht's. Und ich glaube, das kriegen wir leider Gottes in den Medien ganz, ganz selten nur mit. Hm. Es gab in den letzten Wochen so ein bisschen Diskussionen über Work Ethic und dann kamen wieder die alten Highschool-Coaches und die ersten College-Coaches und gesagt, nee, überhaupt nicht, der ist super. Also am Ende ist das immer ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wir haben immer ein paar Standouts. Ich glaube, Tutu Edwards war einer, der mir aufgefallen ist, der irgendwie super, super krass im Pro Day performt hat. Das ist dann immer wirklich mal ganz spannend zu sehen, welche Leute es da kommen. Aber ansonsten, ich glaube, die Bedeutung, die in den US-Medien dem Pro Days oder dem Combine gegeben wird, ist deutlich größer, als er für die Teams und die Coaches ist.
Letztes Jahr war ja alles wie... Entschuldigung, Marc, sag.
Was natürlich dafür sprechen könnte, dass es ein entspannterer Draft als vielleicht einige vorherige Jahre sein wird, ist, dass es einfach dass pandemiebedingt auch von vielen Spielern aus der letzten Saison nicht so viel Tape gibt, wie es sich viele wünschen. Manche haben sogar die ganze Saison ausgesetzt. Und Trades sind ja häufig, also vor allem Teams, die nach oben wollen, ist ja häufig so eine Sache, dass du dir wirklich sicher bist, dass du diesen Spieler haben willst, der jetzt möglicherweise noch verfügbar ist. Und so eine ausfallende oder reduzierte College-Saison ist ja eher ein Faktor dafür, dass du dir gar nicht so sicher bist, dass das der Spieler ist, weil du nicht so viele Informationen generieren konntest, wie du es in den Jahren zuvor konntest. Und ich glaube, das könnte tatsächlich so ein Faktor sein, dass einige Teams sagen, okay, den Receiver finden wir klasse, aber wir sind uns nicht jetzt super sicher, dass wir jetzt nochmal irgendwie einen Zweitrunden-Pick abgeben würden, um nochmal nach oben zu springen oder so. Und dann sagen, okay, dann nehmen wir halt vielleicht einen Best Player Available oder einen anderen Receiver oder was dann auch kommt.
Aber das kann man genau auch umdrehen, finde ich, lustigerweise zu sagen, wenn wir eben an einem Punkt sind, wo die sich nicht so sicher sind, Beispiel Atlanta Falcons, die dann sagen, naja, also ehrlicherweise Pick 4, was ist uns der Wert? Wir sind viel offener hin zu traden, weil wir lieber irgendwie einen späten Erstrunden- und einen Zweitrunden-Pick haben oder so, damit wir dann sozusagen ein bisschen spreaden können, verteilen können. Lieber zwei Spieler, wo wir gucken, wer dann hinterher wirklich funktioniert, als an vier jemanden zu nehmen, auf den wir hoffen. Also ich glaube, es kann genau in die andere Richtung auch drehen. Diese Unsicherheit kann dafür sorgen, dass Teams, die normalerweise in Top 10 niemals traden würden, weil das irgendwie das große Potenzial ist. Wenn man sich dieses Draft-Potenzial und Werte anguckt, dann ist es eben oft so, dass diese ersten 3, 4, 5 Picks, die Lottery-Picks, eben schon mit Abstand am meisten wert sind, dass sie dieses Jahr aber vielleicht nicht ganz so viel wert sind. Ich glaube, mal zum Wert des Draft-Einsatz. Ich glaube, wir haben mit Trevor Lawrence dieses Jahr einfach so ein generational Player, wenn man den Leuten glauben kann. Und am Ende ist das ein Potenzial, was es selten gibt, was auch jedes Jahr irgendwie wieder hochgehypt wird. Ich habe das Gefühl, dass die Meinungen über ihn sehr konstant sind. Da gibt es extrem wenig Leute, die was Negatives sagen, die das nicht bestätigen. Von daher glaube ich, dass wir da schon einen Spieler haben, der unglaublich spannend wird und der dieses Draft-Potenzial rausnimmt. Wenn du ihn rausnimmst und den Rest des Drafts anguckst, dann ist es, glaube ich, nicht ansatzweise so doll, wie wir in den letzten Jahren schon teilweise Drafts hatten.
Er ist ja leider nicht da, also im Gegensatz zur letzten Saison, zum letzten Draft, da war es ja alles nur Remote, also den Hund von Bill Belichick werden wir leider nicht nochmal sehen.
Nein. Keller des Commissioner.
Ja, genau. Also die treffen sich ja tatsächlich in Cleveland, das ist ja schon mal wieder irgendwie eine Steigerung, aber ohne Trevor Lawrence. Er hat ja schon gesagt, er wird nicht in Cleveland, sondern in Clemson sein. Der ist dann nicht auf der Bühne, was ich auch irgendwie immer schade finde. Mal sehen, ob die sich dann auch, ich finde es immer so ein bisschen befremdlich, den Commissioner dann zu drücken. Aber das kann ja auch aus Corona-Sicht. Ja,
genau, aus Corona-Sicht wird sich da keiner
nicht
drücken.
Passieren. Ja. Lassen wir uns überraschen. Also ist nicht mehr lang hin, nur noch 2 Wochen. Und wir sprechen jetzt mal über unsere Thesen. Marc, du machst den Anfang. Was hast du dir denn für eine schöne These überlegt? Ihr seid herzlich eingeladen, eure Meinung zu dieser These im Chat dann zu manifestieren.
Da freue ich mich schon am meisten drauf. Meine These ist, dass am Draft Day, und da habe ich mir ja irgendwie so ein bisschen wieder selbst widersprochen, aber das ist nicht so wild, ein Team für Tight End Kyle Pitts hochtraden wird. Es gibt also Trevor Lawrence, gebe ich dann ja absolut recht, und ich glaube, da sind sich sehr, sehr viele einig, es ist das Nummer 1 Prospect und ein Talent, wie es wirklich ganz, ganz selten in die NFL kommt, also vergleichbar mit Andrew Luck oder vielleicht Peyton Manning. Kyle Pitts sehe ich persönlich tatsächlich relativ nah dahinter. Und es gibt auch viele, die sagen, okay, wenn wir jetzt mal so ein bisschen außer Acht lassen, Quarterbacks sind wichtiger in der NFL oder im Football insgesamt, dann ist Kyle Pitts für sich gesehen ein Talent, was wir auch ganz, ganz selten in die NFL bekommen und ein Unterschiedsspieler, wie man ihn häufig auch im Fußball benennt. Und genau das, glaube ich, sehen auch einige Teams, die möglicherweise sogar schon einen Tight End haben, aber die mit Kyle Pitts einen Spieler bekommen könnten, der zu schnell für Linebacker und zu groß und zu kräftig für Defensive Backs ist. Und ich glaube, genau dieses Gesamtpaket, auch dieses, er ist tatsächlich im Blocking gut genug, dass du dadurch quasi Mismatches kreieren kannst und dafür sorgen kannst, dass der Gegner seinen Gameplan nicht vollends auf ihn auslegt, kann dafür sorgen, dass ein Team sagt, okay, er ist jetzt hier an 7 oder ein 8 noch da und das Team, das da gerade ist, möchte ihn nicht aus irgendeinem Grund, weil sie vielleicht Picks haben wollen. So ein Team wie Detroit ist ja tatsächlich ein Team, was eigentlich voll im Rebuild steckt. Wir gehen hier hoch, wir springen ein paar Spots und holen uns diesen Spieler, der uns auf die nächsten Jahre wahrscheinlich eine ganz andere Offense ermöglichen kann.
Welche Teams hast du da im Kopf, die potenzielle Trade-Up-Kandidaten für Kyle Pitts sind?
Die Patriots auf jeden Fall nicht. aber vielleicht so ein Team wie die Chargers, die mit Hunter Henry jetzt einen sehr, sehr guten Tight End verloren haben und die mit einem jungen Quarterback, die eine, glaube ich, sehr explosive Offense spielen wollen, wäre nochmal so ein Spieler neben Keenan Allen, der über die Mitte nochmal einen großen Unterschied machen kann. Und Kyle Pitts ist auch tatsächlich dann natürlich auch jemand, den man überall auf dem Feld eigentlich aufstellen kann. Das wären möglicherweise so Kandidaten, die so 4, 5, 6 Spots nach oben traden könnten.
Ja. Smooth Johnson schreibt auf Twitch, Pitts könnte auch der Grund sein, warum Miami von 12 wieder nach 6 hochgetradet hat. Also hört man ja auch immer wieder, Miami besonders heiß irgendwie auf ihn.
Eine Sache nur widersprechen, weil ich das nun ganz oft gelesen habe, dass Blocken ist er ganz okay. Ich glaube, Blocken ist das Einzige, was er nicht kann. Also ehrlicherweise ein Vorzeigeathlet, unfassbar gut, aber Blocktechnik ist das der große Schwachpunkt, den Pitts aktuell noch hat. Da kann kaum ein bisschen arbeiten, aber ich glaube, am Ende ist das ein riesengroßer Wide Receiver, den wir da hat, der in allen Bereichen Mismatches macht, aber gerade blocken kann er nicht. Also ich glaube, gerade Teams, wo du einen gut blockenden zweiten Tight End hast, da wird er wirklich interessant, weil dann vom Personal so aufgestellt werden kannst, dass du da einen riesigen Vorteil hast, der eigentlich nicht. Und das sieht man bei den Chiefs, das hat man mit Gronk in Tampa und in England gesehen, dann hast du einfach solche Mismatches, die eigentlich nicht lösbar sind und hast immer eine Lösung, eine finale Lösung, um Teams in kurzen Pässe zu schlagen.
Also wenn man sich das...
Total.
Ja, Marc?
Sorry, gut.
Nee, mach.
Total interessant, weil ich bin auch mit dem Gedanken so an Kyle Pitts rangegangen und habe das auch lange Zeit gelesen, vor allem so mitten in der Saison, wo man so gemerkt hat, okay, da kommt ein großes Talent in die NFL nächstes Jahr wahrscheinlich. Und viele meinten, Alter, Blocking geht gar nicht bei dem. Das ist ein großer Wide Receiver, mehr ist das nicht. Und ich lese in den letzten Wochen und verstärkt, dass er auf jeden Fall einen Schritt gemacht hat. Und möglicherweise ist es dann tatsächlich nur dieses Potenzial, dass er gerade geht, dass er quasi von einem reinen Mismatch großen Wide Receiver zu einem, ich kann ganz okay blocken und hin und wieder mal eine Gasse freimachen für meinen Running Back bei Laufspielzügen. Und möglicherweise macht er diese Entwicklung. Also ich bin da auch tatsächlich eher bei dir. Ich glaube nicht, dass er ein wirklich guter Blocker wird überhaupt in der NFL. Lese aber tatsächlich jetzt häufiger, dass sich da viele uneins sind, was ihn angeht. Und ja, also wie gesagt, möglicherweise ist es tatsächlich einfach nur dieses Potenzial, das sich andeutet bei ihm.
Am Ende in Gronk hat am Anfang seiner Karriere auch nicht blocken können. Also das hat er auch gelernt, ganz massiv in New England. Und auf der anderen Seite hast du einen Kelce bei den Chiefs, der auch überhaupt nicht blockt oder ganz, ganz selten nur blockt. Und das kann sehr, sehr gut funktionieren. Dann muss er in den anderen Bereich das Fangen, die Routen und so weiter, die Separation eben perfektionieren. Und dann kann der für, ich glaube, eine Miami Dolphins, finde ich, also wirklich, wirklich spannend, was der da machen kann.
Auch bei euch gehen die Meinungen rund um Pitts auseinander. MHE 2001 zum Beispiel schreibt, Pitts könnte der zweite Megatron werden. Bradbury Ostdeutschland, du warst doch mal Barclay Ostdeutschland, was ist da passiert, umbenannt. Pitts und Hawkinson wäre krass, schreibt er. Ushan DeLuca, Pitts wird der erste Non-Quarterback. Und Marco Gläser schreibt, nee, Pitts ist eine Wurst im Blocking, als Receiver ja, aber als Tight End, der Hype ist so Mumpitz, der ist ein Red Zone Target und Receiver mehr nicht. Aber wenn man sich jetzt mal das Draftboard anschaut, also die Jaguars werden höchstwahrscheinlich einen Quarterback nehmen, die Jets und die 49ers sind die ersten drei weg, ja. Atlanta ist ein Weg-Trade-Kandidat, Bengals wahrscheinlich eher O-Line oder Penner Receiver.
Ich glaube, das ist relativ sicher, das wird Penner
ist. Und dann kommen halt die Dolphins an 6. Also da müsste, um Marks These dann zu unterstützen, ja schon jemand tatsächlich an die 6 gehen. Und dann ist es spannend. Welches Team ist dann tatsächlich?
An die 6 oder wenn du ganz, ganz scharf bist, dann an die 4. Und ja. da rechnen wir alle mit dem vierten Quarterback. Aber wer weiß, wenn da jemand noch größeres Potenzial sieht, sagt, das ist das Stückchen in meinem Team, um ein Title-Contender zu sein. Wer weiß.
Auf jeden Fall.
Was ich bei den.
Ja?
Also heute haben wir es irgendwie gut.
Ja,
was ich bei den Dolphins ein bisschen schwierig fand, ist, mit Mike Gesicki hast du jetzt auch nicht so die Mega-Waffe im Blocking als Tight End. Das kann ich mir tatsächlich schwierig vorstellen, weil dann musst du wirklich entweder einen komplett so als Wide Receiver out wide einfach häufig aufstellen und dann noch mit einem dritten Tight End möglicherweise arbeiten. Oder du schränkst dich möglicherweise einfach selbst ein, dass du an der Line dann vielleicht in einem Laufspielzug, wenn du mal mit zwei Tight Ends auf dem Feld stehst, dass du dann, glaube ich, einfach physisch und im Blocking nicht stark genug bist. Ich glaube, Miami ist da eher auf Wide Receiver Suche an 6. Ich glaube auch nicht, dass sie nach hinten traden werden. Also ich glaube nicht, dass sie nach vorne traden mit den Eagles, um dann wieder nach hinten zu traden. Das fände ich irgendwie merkwürdig. Ich kann mir auch O-Line gut vorstellen bei den Dolphins. Kyle Pitts. Ja, 4 fände ich super spannend. Also wenn das kommt, das wäre ja krass, glaube ich.
Ja, also für einen Titan an 4 ist schon hart.
Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange das ist, dass kein Titan mehr in den ersten 10 Picks gegeben worden ist. Teilweise auch gar nicht in der ersten Runde. Also so erfolgreich im Draft, ich weiß nicht, 2011 kann es sein, letzte Mal irgendwie. Also es ist lange her, dass da wirklich ein Titan so früh gepickt worden ist.
Ja, Rodmap, RS schreibt noch auf Twitch, Kelce ist auch kein guter Blocker, trotzdem der beste Titan der Liga.
Würde ich nicht widersprechen.
Ja. Gut, also spannend. Spannende These. Wir halten fest, Marks erste These ist, es wird ein Team für Kyle Pitts hochtraden. Mal sehen, ob es so kommt. Daniel, deine erste These.
Ja, ich glaube, es gibt wirklich ganz viel Unterschied. Ich habe heute extra die Bears nicht nur deshalb an, sondern auch für meinen ersten Draft-Prediction. Ich glaube, die Bears werden versuchen, einen Quarterback zu kriegen und werden in die Top 10 versuchen, sich reinzusneaken. Genau, am Ende glaube ich, dass die Interesse haben, vielleicht mit den Atlanta Falcons zusammen zu traden, vielleicht sogar in 4 zu kommen, wenn sie dann das Potenzial nicht haben, dann vielleicht 7, 8, 9 irgendwo mit reinzukommen. Ich glaube auch die Detroit Lions im Rebuild könnte gut sein, dass sie Interesse haben, eher mehr Picks zu kriegen. Ich glaube, die Bears hätten Interesse dran. Dann den von unserem Fünferpack, über das wir immer reden, den fünften oder den
vierten. Wer wäre das dann? Was meinst du?
Ich glaube, ein Trey Lance bleibt dann über, aber Justin Fields wäre Jackpot für die. Am Ende nehmen die, glaube ich, beides und sind sehr, sehr glücklich, dass die 49ers aktuell ja scheinbar einen ganz anderen Quarterback, als wir alle glauben oder gedacht hätten, nehmen werden mit Mac Jones. Also ich glaube, da haben wir am Ende einen interessanten Pick und für die Bears ist das vielleicht das fehlende Stück. Sie haben versucht, Russell Wilson mit aller Macht zu kriegen. Andy Dalton ist echt keine Lösung und ich glaube, dass die gelernt haben, verstanden haben, wir brauchen einen Franchise-Face, wir brauchen einen Quarterback, auf den wir vertrauen können und ich glaube, Justin Fields in Chicago, das könnte funktionieren.
Ja, beim letzten Mal aggressiv hochtraden hat bei den Bears für Quarterback ja nicht ganz so gut geklappt mit Mitch Trubisky.
Naja, also aber ich glaube, das Risiko, was sie gegangen sind, ist richtig. Sie haben am Ende den falschen Quarterback gepickt aus dem Draft. Hätten die Patrick Mahomes gepickt, wäre ich mit den Chiefs wahrscheinlich immer noch ganz weit unten in der Division. Mhm. Hätte keinen Ring und die Bears wären die größten Gewinner gewesen. Also am Ende ist das ja eine Lottery. Und ich meine, am Ende, und das sieht man auch bei den Jets jetzt wieder, so lange ausprobieren, bis du den hast, den du brauchst. Und so viel Risiko musst du gehen. Und ich finde es jedes Mal wieder in Ordnung.
Mhm. Was meinst du? Ist das auch in deinem Kopf ein mögliches Konstrukt, Marc, ein Quarterback für die Bears extra hochtraden und dann ein Jahr unter der Red Rifle reifen? Red Rifle reifen. RRR.
Klasse. Ich finde, die Bears sind auch eigentlich so ein Kandidat, wo sie die irgendwo eigentlich sagen müssten, wir müssen uns einen Quarterback holen, weil also Andy Dalton ist ja auf jeden Fall schon mal nicht der Quarterback der Zukunft. Das ist ja, glaube ich, klar. Was ich ganz witzig fände, ist, wenn sie tatsächlich Trey Lance picken würden, dann würden die ganzen Aussagen der letzten Wochen über Andy Dalton tatsächlich wahrscheinlich auch stimmen, dass sie nämlich sagen, wer ist Andy Dalton ist unser QB1 für die neue Saison, weil das wird er wahrscheinlich dann auch sein, weil Trey Lance Stand heute, glaube ich, nicht Starter-Potenzial, also anders gesagt, sofort ein Starter in der NFL wäre. der müsste, glaube ich, noch ein bisschen lernen, ob es jetzt eine ganze Saison ist oder ein Camp und vielleicht die halbe Saison und dann hinten raus noch ein paar Spiele machen, in denen es um nicht viel geht. Die Bears sind in so einer super schwierigen Situation insgesamt, finde ich. Das macht sie gleichermaßen interessant und auch irgendwie ja, zum Kopfzerbrechen, weil es stimmt irgendwie viel. Man hat so das Gefühl, in dem Team, die Defense ist seit Jahren irgendwie ein Prunkstück in der NFL, gehört mit zu den Besten immer wieder. Sie haben einen guten Running Back, sie haben einen guten Receiver oder einen der besten Receiver eigentlich fast schon und ein paar gute Waffen dahinter. Aber es stimmt halt, entweder hat es halt jahrelang an Trubisky, an Foles und was auch immer gelegen, oder der Head Coach ist einfach nicht der Richtige. Und Andy Dalton ist, glaube ich, auch nicht der Quarterback, der es dann rausreißen wird. Und ich habe irgendwie das Gefühl, bei den Bears, wenn sie nicht irgendwie jetzt nächste Saison komplett abschmieren und dann ganz früh nächstes Jahr einen Quarterback nehmen können, müssen sie es eigentlich schon fast versuchen. Ich glaube, die müssen eigentlich jetzt schon die ganze Zeit echt intensive Gespräche mit Teams in den Top Ten führen.
Smooth Johnson schreibt auf Twitch, von 20 auf 4 wird halt ziemlich teuer. Plus, möchtest du als die Falcons wirklich so weit zurücktraden? Ist ja auch was dran. Also von 20 auf 4 hochtraden ist natürlich wirklich teuer.
Ist definitiv teuer. Ist ja die Frage, was man da mitliefert oder was da mit reinkommt. Am Ende ist es ja, das machen wir ja ein bisschen diskutieren drüber.
Aber es ist ja einfach, durchaus realistisch, kann ja passieren.
Genau,
die Bears müssen ja eigentlich.
Genau, sie müssen, machen. Genau. Ja. Ich glaube, dass wo wir immer drüber geredet haben, als sie dann im Russell Wilson nicht bekommen haben und so einer der Verlierer der ersten Phase nach dem Super Bowl waren, man sagen muss, die müssen aus diesem Dilemma rauskommen und sie werden auch in dieser Saison mit Andy Dalton ihre 6, 7, 8, 9 Siege holen und werden wieder im Durchschnitt sein und werden nächstes Jahr eben wieder keinen Top-10-Pick haben und nächstes Jahr der Quarterback-Markt sieht nicht besser aus als dieses Jahr. Also wenn man da rauskommen möchte, und das zeigen die Patriots in diesem Jahr unglaublich stark, die sind in einer ähnlichen Situation, ein Quarterback nicht, so richtig wissen sie nicht, wo das Team ist, die gehen mega aggressiv ran, die holen sich, was auf dem Markt ist, was sie interessiert, overpayen ein bisschen, aber deutlich weniger als in den Jahren zuvor und versuchen den Markt wieder fertig zu machen. Und ich glaube, auch im Draft werden die aggressiv sein. Also alles, was wir jetzt sehen, deutet darauf hin, die Patriots werden aggressiv sein. Und ich glaube, das ist etwas, was die Bears lernen müssen. Und die sind eben zu konservativ. Die versuchen irgendwie das zusammenzuhalten und irgendwie hinzukriegen. Und dann kommt Mittelmaß raus. Und am Ende, die Franchise hat es verdient, endlich mal einen guten Quarterback zu haben. Also gefühlt hatten die noch nie einen richtigen Quarterback, wo man sagen kann, der steht da und den mag man. Und ich glaube, das Risiko sollten sie eingehen. Und die werden keinen der etablierten Top 3 bekommen, die alle irgendwie 3 Jahre im College waren, Erfahrung gesammelt haben, wo man ziemlich genau weiß, was man ist. Mit Trey Lance haben sie niemanden, der jetzt sofort ready wäre, der nur ein Jahr College gespielt hat, der aber am Ende das Potenzial, das Ceiling hat, um für die wirklich was zu bringen.
Ein Dank an euch. Der letzte Tight End, der früh gepickt wurde, ist noch gar nicht so lange her. TJ Hawkinson hatten wir alle gerade nicht drauf. 2019 an 8.
Oh.
Von den
stimmt. Lions. Den hatte ich irgendwie an 12. Wieso hatte ich den an 12?
Ich bin auch nicht in den Top 10.
Weiß ich auch nicht.
Hat auch nicht so abgeliefert, dass sich das gelohnt hat. Spricht nicht für die Tight Ends.
Nee. Bei den Bears gab es doch letztens diese unfassbare Statistik, dadurch, dass jetzt diese 16-Spiele-Saison passé ist, dass sie keine einzige 16-Spiele-Saison mit einem 4.000-Yard-Passer hatten. Ja. Das heißt, die haben seit 42 Jahren keinen Quarterback gehabt, der es geschafft hat, 4.000 Passing Yards zu knacken. Und das ist jetzt keine Marke, also natürlich in der modernen NFL ist es nochmal irgendwie was anderes. Da wird einfach viel mehr nochmal gepasst als vor ein paar Jahren oder vor vielen Jahren noch. Aber es ist, finde ich, schon krass. Und das zeigt, glaube ich, einfach nochmal, dass diese Franchise tatsächlich einfach so ein Nummer 1, so eine klare, vielleicht sogar zu den besten Quarterbacks gehörende Nummer 1 fehlt. Und das schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit.
Ja, nicht mal Jay Cutler. Nicht mal Jay Cutler hat das geschafft.
Das macht es ja noch schwieriger, dass sie jedes Jahr wieder die Spiele als Starter aufteilen und mehrere Quarterbacks nutzen. Das macht es nicht einfacher.
Ja, stimmt.
Also ich habe mich auch an der Position 4 festgebissen, macht ja einfach Sinn, vor allem weil die Falcons ja auch schon gesagt haben, wir wären bereit, gebt uns mal eure Angebote und so weiter. Ich habe mich aber statt für die Bears, für die Patriots tatsächlich entschieden. kennen wir so nicht von Ole Bill. Ole Bill pickt ja eigentlich auch nicht gern in der ersten Runde einen Quarterback. Wir kennen Ole Bill aber auch nicht als aggressiv in der Free Agency. Das fand ich schon beeindruckend und ich glaube, diesen Trend wird Bill Belichick und die Patriots jetzt fortsetzen. Sie werden an 4 traden und dadurch einen Tausch machen mit den Falcons, die dafür mindestens den 15. Pick und eigentlich einen Second-Round-Pick bekommen müssten, wenn nicht sogar auch noch und oder einen First-Round-Pick im nächsten Jahr. Also wenn du an 4 bist, musst du dir schon teuer bezahlen eigentlich. Und ich glaube, wir gehen mal davon aus, Trevor Lawrence geht zu den Jaguars, Zach Wilson zu den Jets und Mac Jones, ohne es jetzt bewerten zu wollen und zu können, zu den 49ers, bleiben also Justin Fields und Trey Lance. Und ich glaube, dann würden sich die Patriots tatsächlich für Justin Fields entscheiden, um dann auch noch ein Jahr ihm die Zeit zu geben, unter Cham zu lernen. Da finde ich allerdings die spannende Frage, da interessiert mich auch eure Meinung. Traut ihr einem Cham zu, dass er so einen jüngeren Quarterback an die Hand nimmt oder ist er dafür zu stolz oder eigentlich noch viel mehr selbst QB1? Also ich glaube, so ein Andy Dalton, von Alex Smith mal ganz abgesehen, so ein Andy Dalton würde wirklich jemanden an die Hand nehmen. Aber bei Cham bin ich mir nicht so sicher. Wie schätzt ihr das ein, wenn die Patriots das wirklich machen sollten, um All-In für einen Quarterback zu gehen, was sie gefühlt noch nie gemacht haben, aber wohl auch kein Interesse mehr am Garoppolo-Trade haben, was ich gehört habe oder gelesen habe? Wie schätzt ihr da so ein Cham ein? Würde das machen?
Ich hätte mir einen Cham vor 2-3 Jahren niemals unter Bill Belichick vorstellen können, ehrlicherweise, weil der ja Teamplayer haben möchte. Der möchte Leute, die einfach seinem Motto folgen. Und ich finde immer noch diese Videos, wie der übers Trainingsfeld bei den Patriots tanzt, wie der immer noch seine Instagram-Messages mit seinem lustigen Fonds-Style, den man irgendwie 3/4 Stunde braucht, um eine Nachricht zu lesen, irgendwie abliefert, immer noch so dieser Individualist ist. Und gleichzeitig weiß man, wer bei den Patriots bestehen möchte, darf kein Individualist sein. Das heißt, ich glaube, dass Cham im letzten Jahr sich gewandelt hat und sich von der anderen Seite gezeigt hat. Und dass sie ihn re-signen, heißt auch, dass ein Bill akzeptiert hat, okay, das funktioniert mit dem. Und das bedeutet auch, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie gesagt haben, da wird noch ein anderer Quarterback kommen. Das wird, wenn denn, ein Kampf auf Augenhöhe sein oder jemand, wo du startest, aber den musst du mit aufbauen und unterstützen. Mhm. Und am Ende haben die Patriots gezeigt, dass sie auch unter Tom Brady Quarterbacks ausbilden können. Ein Garoppolo, egal was man sagt, ist ein Super Bowl Quarterback, der es geschafft hat, bis in den Super Bowl zu kommen. Und ich glaube, da gibt es einige mehr, wo sie mehr rausgeholt haben als andere Teams. Von daher glaube ich schon, das funktioniert. Ehrlicherweise eine super spannende Entwicklung von Cham.
Ganz kurz, Marc, weil Rodmap RS schreibt auch, jetzt geht dieses Klischee-Reden um Cham los. Frag jeden ehemaligen Mitspieler von Ihnen. Cham ist der größte Teamspieler, den man sich vorstellen kann. Er hat aber, finde ich, ja auch was zu beweisen. Also, ne, kam nicht gut weg in der letzten Saison, hat auch ohne Frage keine gute Saison gespielt. Das ist so ein bisschen die Frage, wie egoistisch er jetzt ist.
Ich glaube tatsächlich, er ist jemand, der sich gerne präsentiert. Also ich glaube, man urteilt sehr früh schon über so jemanden, weil man denkt, okay, der ist auf den Social-Media-Kanälen sehr auffällig, der ist, war bei den Panthers, hat er viel gemacht, was vielleicht ein bisschen arrogant rüberkam oder was vielleicht auch sehr arrogant rüberkam. Man vergisst, glaube ich, bei solchen Menschen dann und bei Cam Newton im Speziellen, Cham Newton, Entschuldigung, dass er auch viel Charity-Aktionen macht, dass er jedes Jahr ein Football-Camp hat, wo auch ganz witzig, Justin, es gibt so ein relativ bekanntes Video mit Justin Fields, wo der noch in der Highschool war und ich glaube in dem Football-Camp von Cham Newton war und der sich mega über ihn gefreut hat, also Cham über Justin Fields und ihn so, hier, das ist der nächste große NFL-Quarterback, mark my words, so ungefähr. Und wäre natürlich eine ganz witzige Geschichte. Ich glaube, dass Newton schon ein sehr harter Arbeiter ist. Ich glaube, das vergessen viele, dass er gefühlt sehr, sehr hohe Ansprüche auch an sich selber hat. Auch bedingt, glaube ich, durch seinen sportlichen Erfolg im College und auch in der NFL. Und dass er, glaube ich, jede Saison und jede Trainingseinheit da reinsteckt, um genau da wieder hinzukommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, und ich glaube, genau diese Mentalität passt ja auch zu den Patriots, diese harte Arbeit, dieses, dieses immer eigentlich der Erste im Gebäude und der Letzte, der geht, zu sein. Und ich glaube, dass das Bill Belichick auch gut gefällt. Und deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Cham, selbst wenn sie einen Rookie-Quarterback draften würden, sagt, das hier ist mein Team und ich will immer noch beweisen, dass ich hier der Beste und Richtige und was auch immer bin.
Peter Genger und Michael Myers schreiben auf YouTube oder bringen jeweils die Broncos auch nochmal ins Rennen um Pick Nummer 4, weil die ja bekanntlich auch einen guten neuen Quarterback gebrauchen könnten oder zumindest eine Alternative zu Drew Lock. Was meint ihr? Also führen die Patriots ihre aggressive Weise im Draft fort oder macht Bill Belichick das nicht, dass er so viel auf den Tisch legt, nur um auf 4 vorzutraden, um sich dann doch noch einen neuen Quarterback zu holen?
Ich verweigere die Antwort und verweise auf meine zweite These, würde ich sagen.
Ah, okay. Marc, was meinst du? Also werden die Patriots weiterhin so aggressiv sein? Ich kann es mir gut vorstellen. Denen wird das Wurm, dass auch vor allem, dass Tom Brady den Super Bowl gewonnen hat und so. Ich glaube schon, dass der jetzt nochmal weiter aggressiv sein wird. Was meinst du?
Auf jeden Fall wird ihn das, glaube ich, auch Wurm. Also erstmal will man natürlich selber sehr erfolgreich sein, aber wenn man dann sieht, dass alle Welt schreibt, Tom Brady kann ohne Bill Belichick besser als Bill Belichick ohne Tom Brady. Ich halte tatsächlich einen Upgrade auch für möglich, aber glaube ich nur, wenn einer der 5, der nicht Mac Jones heißt, ein bisschen fallen sollte. Ich glaube, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen, okay, wir gehen jetzt hier nochmal an 10 oder an 9 oder so, gehen wir hoch und holen uns einen Justin Fields oder auch einen Trey Lance, der ja vom Stil her schon in die Richtung Cam Newton geht.
Gut, komm, Daniel, dann
weißt du gut. Wir bleiben bei der Reihenfolge.
Ja, okay, gut.
Auf jeden Fall.
Gut, dann Marc, deine zweite und finale These.
Meine zweite finale These ist, dass Devontae Smith, der Liebling aller Scouts, glaube ich, fallen wird im Draft. Und tatsächlich gehöre ich auch zu den Leuten, die sagen, und ich glaube, viele hören das nicht gerne, die sagen, der Mann ist halt einfach echt dünn und echt, hat nicht das NFL-Kampfgewicht, sage ich mal. Also er wiegt tatsächlich sogar weniger als ich. Und ich finde mich halt schon unfassbar dünn. Und wenn ich mir so Bilder angucke, denke ich immer so ein bisschen, er sieht so aus vom Körperbau wie Robbie Anderson. Bei dem klappt das ja eigentlich ganz gut in der NFL, was seine Maße angeht. Ich kann mir aber einfach sehr gut vorstellen, dass Teams, die vielleicht in den frühen Picks sagen, okay, wir wollen einen Wide Receiver, dann eher sagen, okay, wir nehmen einen Jamar Chase oder wir nehmen vielleicht einen Unterschiedsspieler, einen Tyreek Hill-Verschnitt mit Jalen Waddle, die dann Devontae Smith halt nicht nehmen. Andere sagen, wir nehmen lieber O-Line oder wir verstärken lieber unsere Defense. Und dass er dann tatsächlich sogar bis in die Mitte der ersten Runde, also sowas wie 14, 15, 16, 17 fällt.
Kann ich mir ehrlicherweise auch gut vorstellen. Ich würde noch einen anderen Grund reingeben. Also erstmal Devontae Smith als Heisman Trophy Winner ist, glaube ich, schon ein normalerweise sicherer Top 10 Pick, wenn man sich so die Drafts anguckt. Und ich meine, die Themen gibt es alle. Ich glaube, es geht aber noch sogar mehr um die Wide Receiver Klasse. Wenn man sich mal anguckt, was für ein Potenzial hat diese Wide Receiver Klasse, und dann ist da einfach unglaublich viel. Das geht hoch bis 11, 12, 13, 14, wo du einfach Wide Receiver hast, die relativ schnell einen Effekt haben können, wenn Wide Receiver in der NFL schnell ankommen können. Die sind aber alle, da ist der Unterschied gar nicht so groß. Also ich glaube, die ersten 5, 6, 7 sind alle fast auf einem Niveau. Die haben alle unterschiedliche Traits und unterschiedliche Fähigkeiten, mit denen sie am Ende den Unterschied machen können. Ein Waddle, der extrem schnell ist, wirklich Richtung Tyreek Hill, aber ganz viele unterschiedliche Wide Receiver bis hingehen zu St. Brown, der irgendwie am 14, 15 normalerweise geschätzt wird, sind die alle auf einem guten Niveau. Und ich glaube, du hast da nicht diesen Unterschiedsspieler nach oben hin raus. Also deshalb tun sich die ganzen Experten auch so schwer, zwischen diesen Top 3 in irgendeiner Form zu wechseln und zu sagen, wo kommt es eigentlich hin? 10. Ich kann mir vorstellen, dass gar kein Wide Receiver in den ersten 10 gewählt wird. Jamar Chase hätte ich als den Favoriten dann da gesehen. Aber ich glaube, dass diese Klasse so stark ist und das dazu führt, dass es am Ende wirklich schwer sein wird, sich zu entscheiden. Und Teams dann immer sagen, dann lassen wir es mal laufen und warten mal ab. Also, dass jemand für einen Wide Receiver hochtradet, kann ich mir aktuell überhaupt nicht vorstellen.
Und da passt ja dann auch wieder rein, dass letztes Jahr auch viele schon gesagt haben, es ist eine echt starke Wide-Receiver-Klasse, auch sehr tiefe Wide-Receiver-Klasse. Und der beste Wide-Receiver dieser Klasse nach der Rookie-Saison ist der vierte oder fünfte mit Justin Jefferson.
24, genau, oder sogar später.
Also genau, der vierte Receiver oder fünfte Receiver, der gepickt wurde, meine ich genau. Das möglicherweise auch mal noch so ein Argument ist, okay, wir können hier Anfang der zweiten Runde oder vielleicht sogar, wenn wir ein bisschen zurücktraden, können wir uns einen Receiver holen, der uns auch für uns auch eine Nummer 1 sein kann, der auch ein Unterschiedsspieler sein kann, der unsere Offense nochmal vielleicht auf ein anderes Level holen kann. Und das kann tatsächlich auch dazu führen, wie du ganz richtig gesagt hast, dass in den Top 10 gar kein Receiver gepickt wird, wo ja wirklich viele von ausgehen, dass mindestens mal einer weggehen wird. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Devontae Smith sogar der dritte dieser Top 3, also Waddle, Chase, Smith ist und dann fällt, bis ein Team sagt, okay, das ist für uns jetzt eigentlich der beste Spieler und den nehmen wir uns jetzt.
An dieser Stelle vielleicht nochmal der Programmtipp. Gestern ist die neue Ausgabe von Stolle rausgekommen, Bam und Bärtig, und er hat da auch, ich glaube, seinen dritten Mock-Draft veröffentlicht. Und da hat er, ich habe mir das heute angehört, die Jaguars traden für Devonta Smith hoch und dann ging er als 16 oder 17.
Ja.
Das würde dann auch deine These unterstützen. Das ist auf jeden Fall nicht der erste Receiver, der geht. Ich glaube, bei Stolle ist Chase als erstes gegangen. Ich glaube, Waddle aber auch noch. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt und euch auch Stolles Meinung interessiert, hört bzw. schaut euch die aktuelle Ausgabe von Bam und Bärtig an.
Ich finde nochmal ganz kurz danach gehen, aus dem letzten Draft ein Beispiel ist Claypool. Ist, glaube ich, an Pick 49, zweite Runde, irgendwie zweiter Tag weggegangen. Und was der also für Schlagzeilen zeitweise in Pittsburgh gemacht hat, das war einfach sensationell und zeigt, was für ein Talent da einfach sehr, sehr spät sozusagen für Wide Receiver immer noch da ist. Und die Klasse dieses Jahr soll noch eher noch ein Tick besser sein als die letztes Jahr. Und ich glaube, das macht es wirklich spannend zu sehen, wie Wide Receiver eigentlich über die ganze Liga verteilt irgendwie einen Effekt haben können im nächsten Jahr.
Was ich so ein bisschen absurd finde, ist, also wenn ich hier zum Beispiel den Kommentar von PG lese auf YouTube, wenn Smith in einem Dome spielt, sollte es gehen, da ist kein starker Wind. Oder Bradbury Ostdeutschland schreibt, es geht nicht um die Größe, es geht um die Statur. Der Typ hat einen BMI wie ein Regenwurm. Also, dass er jetzt kein DK Metcalf ist, das ist ja schon länger irgendwie bekannt. Aber dass jetzt so drauf rumgeritten wird, er ist zu dünn und dadurch passt er eigentlich gar nicht in die NFL, finde ich schon ein bisschen absurd irgendwie.
Erinnert ihr euch an die Diskussion über Kyler Murray und die Größe der Hände? Ja. Also am Ende sind wir genau da, wo Marc am Anfang war. Die Diskussionen, die wir jetzt finden und die Informationen, die daraus gespielt werden, haben eben mit dem Status der Saison, in dem wir gerade sind, zu tun. Man guckt sich die ganzen Leute an. Ich habe unglaublich viele Artikel dazu gelesen. Armlänge von Linebackern, von Offensive Line und Offensive Tackle. Also es gibt einfach bestimmte Typen, die einfach bestimmte Leute wegen ihren physischen Eigenschaften nicht wählen, und am Ende, wenn ein Spieler gut ist und eine Qualität hat, dann kriegt man all das in irgendeiner Form gelöst. Also ich glaube, das ist am Ende eine Diskussion, das gucken sich die NFL-Coaches an, aber wenn ein Spieler einfach die Qualität hat, dann werden sie ihn trotzdem picken. Ich glaube, das ist eher ein Medienthema.
Wahrscheinlich. So, Daniel, jetzt du.
Ich glaube, es gibt einen Quarterback, über den aktuell noch wirklich wenig Leute reden, der weiter nach oben rutschen wird. Also die Top 5, die wir besprochen haben, die ist safe. Die wird meines Erachtens nach auch sehr wahrscheinlich in den Top 10 weggehen. Und danach gibt es eigentlich zwei Quarterbacks, die kommen. Für mich ist Kellen Mond super interessant. Der war vor einem Jahr noch mehr oder weniger unbekannt, war im College nicht wirklich erfolgreich. Und der hat zwei Sachen, die mich an einen anderen Quarterback erinnern. Das ist einmal ein unglaublicher Work Ethic, also wirklich jemand, der unglaublich viel arbeitet, der sich Tape anguckt, der stabiler wird, der gewinnen will, der im letzten Jahr sich unglaublich gesteigert hat, wahrscheinlich in diesen ersten 10 Quarterbacks, wahrscheinlich der sich am meisten gesteigert, most improved player dann sozusagen war im letzten College-Jahr. Und auf der anderen Seite Leadership hat. Also alles, was man drüber redet, sieht man, wie der Leute mitzieht. Der hat seinen Pro-Day selbst organisiert. Also der hat nicht gesagt, ich möchte gar nicht, dass hier irgend so ein Pro-Day-Guru hinkommt, der mir sagt und mir die richtigen Wide Receiver für mich holt und mir ganz genau sagt, wo ich hinwerfen soll, wie ich irgendwelche Coaches überzeugt. Der hat gesagt, ich möchte das selbst machen und wollte eben klar überzeugen. Der wollte keine kurzen Pässe haben, keine irgendwelche Slants werfen, sondern der wollte immer mindestens irgendwie 20 Yards weit und überzeugen und zeigen, was er kann. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Tom Brady, ehrlicherweise. Der wird deutlich früher gehen als Tom Brady an 199, aber vom Typus her und von der Art und Weise, wie der auftritt, was er sagt, der wäre auch der Typ, der nach dem Draft hingeht und der Organisation sagt, das war die beste Entscheidung, die du bisher in der Franchise-History gemacht hast.
Wenn er gepickt wird, wird dann das Lied eingespielt. Der Mond ist aufgegangen.
Okay, also deine These ist... Du nimmst dich nicht wirklich ernst, ich merke das hier schon.
Ja, doch, doch.
Am Ende, glaube ich...
war ich gleich beim Der Mond ist aufgegangen.
Genau,
schönes Kinderlied.
Kellen Mond, wenn man überlegt, wer nimmt ihn, am Ende werden es die Patriots sein. Und ich glaube, er wird in den Top 15 rausgehen. Vielleicht gehen sie sogar hoch, weil der ihnen eben passt und das System passt.
Also deine These ist, Kellen Mond früher als erwartet.
Deutlich früher
als erwartet. Von den Patriots, ja. Die da für ihn auch extra hochtraden.
Die möglicherweise, wenn sie merken, dass das gefährlich werden könnte, hochtraden, ja.
Nicht unwahrscheinlich, oder Marc?
Also meinst du auch in der ersten Runde oder einfach generell?
In die Top 15. Ich glaube, dass er sogar nicht nur in den Top 15 wird er gepickt, weil die Patriots deutlich mehr Interesse haben, als sie es aktuell scheinen. Spielen ein bisschen rum, machen diese ganzen Trades zu Atlanta, auch die 49ers, teuer, indem sie da mitspielen und ein bisschen was bieten, aber eigentlich gar kein Interesse haben und am Ende ein bisschen spielen und dann mit Kellen Mond eigentlich schon an den aktuell, ich glaube, siebtbesten Quarterback, wo er gehandelt wird, für sich gesehen haben und haben wollen, weil der sie an so einen Kollegen aus Kalifornien erinnert.
Aber dann müssen
die Angst super haben, spannend,
dass jemand anders den wegschnappt, bevor sie hochtraden, oder?
Sie kriegen Angst, wenn fünf Quarterbacks weg sind, dass jemand anders das sieht, dass jemand anders auch das Potenzial sieht. Es gibt ja nun einige Teams, die aus dieser ganzen Bill Belichick-Ära kommen, wo man schon Angst bekommt, ob die nicht vielleicht früher picken und sagt dann, okay, dann nehmen wir ihn lieber früher und gehen hoch, ja.
Also ich hatte vor der Sendung, hatte mir Kutsche deine These zugeschickt und ich hatte gelesen, Kellen Mond wird zum Top 15 Pick und da hatte ich so gedacht, Kellen Mond wird gepickt und in ein, zwei Jahren denkt man, der hätte eigentlich Top 15 weggehen sollen. Und jetzt finde ich es tatsächlich noch spannender, weil das, finde ich, ist wirklich eine bold prediction fast schon. Aber finde ich super interessant, weil du meintest, glaube ich, zur Einleitung, ein Spieler, über den recht wenig gesprochen wird, finde ich tatsächlich auch zu wenig im Grunde genommen. Also eigentlich sollte mehr über Kellen Mond gesprochen werden. Und ich finde, es kommt so leicht hoch, dass ein Spieler sein könnte, der relativ spät für seine Verhältnisse möglicherweise gepickt wird, also vielleicht sogar dann erst in Runde 3 oder so, also und eigentlich viel besser ist. Weil ich glaube, das ist so ein Spieler, wo viele Scouts sagen würden, okay, guck dir nicht an, was er nicht kann, sondern guck dir an, was er kann. Und Kellen Mond kann einfach echt verdammt viel. Also das Potenzial, auch was er hat. Er ist als Passer und als Runner ist er eine Waffe. Er hat Erfahrung, er hat Leadership, er kann theoretisch auch alle Würfe, ist möglicherweise einfach sehr inkonstant in vielen Dingen. Aber wenn du ihn vielleicht sogar lernen lässt, wenn du ihm einen Veteran vorgibst, der ihm möglicherweise auch so Sachen zeigen kann, einen guten Coach, ein gutes System, dann ist das, glaube ich, ein Quarterback, über den wir in ein, zwei Jahren sagen werden, den hätte man Top 15 picken sollen. Und wenn er tatsächlich in den Top 15 geht, dann Hut ab. Weil, wie gesagt, finde ich echt eine steile These, aber finde ich super interessant, weil das echt ein interessanter Typ auch ist.
Jetzt bin ich gespannt, was die Community dazu
sagt. Ja, nee, sie ist zwiegespalten. Also Heinz zum Beispiel schreibt, also ich finde fast, dass Mond der geilste Quarterback ist in der Klasse. Dann wird er dagegen gewettet. Ich habe hier irgendwie noch gelesen, Rodman schreibt, puh, da kann ich bei Mond nicht mitgehen. Kein First-Round-Talent, sehe ihn nicht mal in Runde 2. Dann schreibt Smooth Johnson von der Kellen-Mond-Liebe. Also ist auf jeden Fall eine These, die für Diskussionen sorgt. Aber Kellen Mond und die Patriots, du hast es ja einleitend gesagt, das wäre halt irgendwie so wie die Faust aufs Auge, dass sich Bill Belichick wieder so ein, so ein Hard Worker besorgt. Ich weiß nicht, ob es so wirklich nötig wäre, für ihn hoch zu traden.
Am Ende wollten wir hier Bold Predictions haben.
Ja, ist auch gut. Also. Ist ja auch super. kommt auf jeden Fall gut an bei der Community.
Kutsche, was hast du denn als...
Ich habe noch auch eine letzte, das ist fast ein bisschen langweilig. Es geht auch um Trey Lance. Du hattest den bei den Bears, ne? Ich shifte den...
Ich hätte ja, Fall Fields, aber die würden auch Trey Lance nehmen.
Ja. Ich shifte den zu den Broncos. Die brauchen nämlich bekanntlich auch noch eine Alternative zu Drew Lock, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass die Broncos zumindest gewillt sind, ihm noch eine Chance zu geben in seinem dritten Jahr und sei es vielleicht auch nur bis zur Hälfte. Deswegen macht so ein Trey Lance für mich bei den Broncos Sinn, der ja noch ein bisschen reifen muss, nicht so viel Erfahrung hatten wir alle schon. Die Broncos picken ursprünglich an 9, die müssen also nicht ganz so weit hoch. Ich habe ursprünglich an Miami gedacht. Weil ich glaube, so ein Kyle Pitts, anders als Mark, kriegst du vielleicht auch noch an 9. Es sei denn, Marks Prediction wird real und man muss schon für ihn hochtraden. Man könnte aber tatsächlich auch auf die Lions an 7 warten. Also ich glaube, die Broncos werden auf jeden Fall auch aktiv für einen Quarterback und ich würde vermuten, dass Trey Lance dann noch da ist und sie würden sich dann Trey Lance besorgen. Und wäre Justin Fields auch noch da, falls die Patriots ihn an 4 nicht wegnehmen, würden sie sich für Trey Lance, glaube ich, auch über Justin Fields entscheiden.
Ich finde die Draft-Position der Broncos super ärgerlich. Die sind so irgendwo dazwischen. Man hofft noch, dass man irgendwie was von dem richtigen Gold des Drafts bekommt, hat aber Angst, dass man schon mit so ein bisschen schlechteren Edelmetallen ausgesetzt wird. Und die Situation, auch dieses Hochtraden von 9 nach 7, fühlt sich, also da gibst du ja was ab und kriegst nur 2 Draft-Picks weiter nach oben. Ich finde, die haben so ein bisschen die Chance verpasst, wenn man sieht, dass die Dolphins wieder hochgegangen sind. Also da hätten die Broncos ihre Situation auch deutlich verbessern können. Also am Ende eine sehr, sehr schwierige Situation. Also Drew Lock kann man jetzt halten, was man möchte, aber so richtig gezeigt, dass er das Gesicht der Franchise hat, hat er einfach leider nicht. Und die brauchen eigentlich was, aber das, was sie jetzt bekommen, ich bin von Trey Fields auch noch nicht so richtig überzeugt, das kann auch wieder ein Schuss in den Ofen sein und so ein typischer Gardner, Minshew, was auch immer, Durchschnittsquarterback, der cool ist, der auch was kann und der auch teilweise geile Spiele hat und dann wieder runterfällt in den Durchschnitt. Also ich finde das eine unglaublich schwere Situation und diese Position 9, mit der du auch irgendwie wirklich nicht Fisch, nicht Fleisch irgendwo dazwischen hängst, macht das nicht einfacher.
Wenn du nicht agierst, ist es halt irgendwie Best Player Available, ne?
Genau.
Ja. Einer von euch hier auf Twitch, Smooth Johnson, Broncos Falcons Trade würde halt meiner Meinung nach super viel Sinn machen. Atlanta könnte dann Certain als Cornerback 1 picken und dann war ein Quarterback Rodmap RS. Meine Bold Prediction, Panthers picken an 8 ein Quarterback, wenn Lance oder Fields da sind, trotz Darnold. Wäre natürlich auch was, also stößt ihm irgendwie auch vor den Kopf gleich. Aber es ist irgendwie alles möglich, weil wir haben jetzt schon oft besprochen, ist diese Handvoll vermeintlich guter Quarterbacks gibt und dann doch irgendwie wieder alle nervös werden.
Ich finde das Carolina-Thema wirklich spannend. Da ist für mich so ein bisschen die Frage, also wenn sie keine anderen Needs hätten, also wenn die Carolina sagen würde, der Quarterback-Position ist es, überall anders sind wir gut aufgestellt, dann würde ich sagen, ja, kann ich nachvollziehen. Mein Gefühl zu dem Team ist, da fehlt noch ein bisschen mehr. Also ich würde denen auch ein Tight End irgendwie zutrauen und sagen, da müsste eigentlich noch was kommen. Das fehlt eigentlich in dem Team. Ich finde auch, dass die nochmal einen Edge Rusher ganz gut gebrauchen könnten. Also den gibt es in dem Draft nicht wirklich, von daher, aber da sind so ein paar Needs, die ich aktuell noch sehe, die noch nicht wirklich hundertprozentig sind. Von daher wäre das am Ende, also aus meiner Sicht, für die Franchise eine schwierige Entscheidung.
Ich fände es ja auch spannend, ich gucke gerade mal, die Jaguars picken ja an 25 wieder, wenn die Jaguars zum Beispiel mit Denver tauschen und dann können sich die Jaguars an 9 noch irgendjemand holen und dafür dann aber Gardner Minshew mit vertraden. Könntest du ja auch machen, Gardner Minshew und Drew Lock wäre auf jeden Fall ein Upgrade auf der Quarterback-Position.
Wieder Durchschnitt und damit wirst du keinen Super Bowl gewinnen, also wieso solltest du das machen? Also wenn du einen so mittelmäßig hast, du hast noch einen zweiten dazu, dann wird das ja nicht besser.
Naja. Ja, also ich finde die Neuen gar nicht mal so schlecht, wenn man sich jetzt hier die Chargers, wer hat die Chargers? Du hast bei Kyle Pitts über die Chargers gesprochen, ne?
Genau.
Ja, eigentlich also Riesenbedarf auf, an der O-Line haben und so. Ist auch die Frage für die Chargers, wie viele O-Liner sind bis dahin weg? Oder so die Vikings an 14, das sind so undankbare Positionen, finde ich.
Ja, aber da weißt du, da kriegst du so die zweite Garde, eher Spezialisten, jetzt nicht den Round-One-Pick, und das ist ja gar nicht Round-One im Draft, sondern ist sozusagen, in Amerikaner, wenn die sagen Round-One-Pick, wollen sie einen Franchise-Pro-Baller, der wirklich unglaubliche Talent hat, zu den Besten auf seiner Position in der Liga zu gehören, die gibt es da eigentlich nicht mehr so richtig, oder die werden da schwächer. Bei 9, wenn es gibt Drafts, wo du bei 9 echt den Superstar des Drafts noch gepickt hast und richtig was rausgeholt hast, aber du weißt das nicht so richtig und du kannst auch irgendwie in die Scheiße greifen und hast hinterher so einen mittelmäßigen Spieler, der dich nicht weiterbringt. Ich finde 9 echt schwierig. Also
gut, schauen wir mal. Vielleicht tritt ja was ein von unseren 6 Thesen. Ihr habt ja auch ein paar raus.
Ich bin mir sicher.
Ja. Ich werd in Kiel Harry nie vergessen. Da lagt ihr goldrichtig. Das war vor 2 Jahren, Marc.
Das war unfassbar, ne? Ja. Da zehre ich heute noch von. Ja. Als Draft-Experte.
Genau.
Marc, betitelt zu werden hier und Marc da.
Hat nämlich, zusammen mit Stolle, muss man sagen, oder? Das war schon so ein... Oder war das nur
klar,
da?
Klar, Team.
Ja, genau.
Team auf jeden Stolle Fall.
Und
also ich werde auch keine Internas weitergeben, weil was im Draftroom passiert, das bleibt da auch.
Ja.
In Kiel Harry war von Stolle und mir war wirklich eine gute Sache. Und Stolle, ich meine, der ist ja schon erfolgreich bei der Footballerei. Der hat seine eigene Show quasi auf diesem Kanal. Und Kiel Harry ist leider auch nichts geworden, Harry, ne, der Mann.
Die Karriere zugetraut, die er jetzt hat, also nicht so doll. Also irgendwie der Breakout bei ihm, der fehlt ja noch.
Ja, also erstmal, ich finde es irgendwie, ich habe auch irgendwie das Gefühl, der wird da gar nicht richtig, wurde nicht so richtig eingesetzt bei den Patriots. Die erste Saison war auch echt doof, wo er, glaube ich, mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte. Und jetzt hatte er eine Offense, die wirklich, also auch da hatte er mit Verletzungen zu kämpfen, auch eine Offense, die relativ eindimensional und ausrechenbar war. Und also ich habe mir schon mehr erhofft. Und ich fand, Kiel Harry war auch so ein Typ, den man so ein bisschen, der kann 1-gegen-1 Duelle gewinnen. Den musst du halt auch einfach mal den Ball hinwerfen und dann pflückt er dir mal was runter. Das ist halt so ein Devontae Parker-Typ, der jetzt nicht so der mega Über-Receiver ist, aber der dir in den richtigen Umständen auch 1000 Yards hinzimmern kann. Und ich kann aber auch komplett verstehen, wenn die Patriots sagen, sie wollen ihn traden. Und ja, dann möglicherweise mit Nelson Aguilar und Kendrick Bourne eine neue High-Power-Offense aufstellen. Nein, natürlich über die Titans kommen sie dann, aber ihr wisst was.
Gut. Wir überlegen so ein bisschen, wir haben uns da noch nicht festgelegt, ob wir die erste Runde im Draft vielleicht parallel im Clubhaus begleiten, ne?
Vielleicht ja gar nicht nur im Clubhaus, sondern um jetzt die ganzen Hater, die jetzt über iPhones und die Exklusivität sich ärgern, kann ich total verstehen. Wir hoffen eigentlich, dass bis dahin Twitter mit dem Voice-Pendant Twitter Spaces dann auch nicht mehr in der Beta ist, sondern offiziell da ist. Vielleicht haben wir ja Glück.
Genau, mal gucken. Wissen wir noch nicht so genau. Gucken werden wir es wahrscheinlich alle, die erste Runde. Warum schüttelst du den Kopf? Du nicht?
Stimmt, diese iPhone-User finde ich ganz schlimm.
Ja, genau. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal den 25. April um 19 Uhr eintragen, den 26. April um 19 Uhr, logischerweise auch den nächsten Montag, den 19. April um 19 Uhr. Da bieten wir euch ein buntes Potpourri an Football-Themen. Am Mittwoch gibt es eine neue Folge Boulevard. Bam und Bertig wird es nächste Woche auch geben. Da hat Stoller auch schon angekündigt, dass er auch noch einen vierten finalen Mockdraft machen wird. Und ein ELF-Talk wollen wir am kommenden Sonntag auch wieder machen. Der ist gestern ausgefallen, aber kommenden Sonntag machen wir mal wieder einen.
Richtig? Genau, ich glaube, es gibt ganz spannende Themen in der ELF in Deutschland. Du hast ja vorhin schon deine große Hoffnung an die ELF geäußert, aber da gibt es jetzt eben dann neue Infos zu den Franchises, die bisher nicht so bekannt sind. Es wurden heute die Divisions bekannt gegeben, was ich auch ganz spannend finde. Also da passiert einiges und auch wer sich sozusagen für Football in Deutschland interessiert, gerne einschalten. Neben dem Clubhouse-Session um 19 Uhr am Sonntag dann auch als Podcast wieder verfügbar.
Genau.
Also doch Blake Bortles.
Ne? Wäre super.
Ja.
Ich würde es doll feiern. Das wäre super.
Trikot willst du kaufen?
Ja. Definitiv. Also ihr merkt, Offseason ist nicht, rund um den Draft sowieso nicht. Ihr werdet auch weiterhin von uns kostenfrei und rezeptfrei mit Football-Content bedient. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke Daniel, danke Marc. Vielleicht jetzt beim nächsten Mal mit einer kürzeren Abständen dazwischen. Oh. Oder?
Ach so, so meinst du das? Ja, ich habe hier jetzt tatsächlich, in Hamburg hat man stabiles Internet. Auf dem Dorf ist schwierig. Da ist gefühlt immer irgendjemand, der nicht möchte, dass man schnell surft.
Sitzt ein Vogel auf der Leitung. Also Marc ist auch wieder regelmäßiger dabei, vor allem rund um den Draft. Danke euch, bleibt gesund. Danke Chris. Bis
danke Kutsche.
Bald.
Ciao. Spaß gemacht, danke.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.